Ja, habt ihr euch schon mal gefragt, wie man aus so einer einfachen Geschichte, wie wir sie soeben gehört haben, eine so komplizierte Feier machen kann? Wie kommt man von dem Bericht aus Lukas und Matthäus zu dem, was wir heute haben? Ich will nur ein Beispiel nennen. Erst vor ein paar Jahren wurde der Black Friday als der Shopping-Tag eingeführt und in den folgenden Jahren etabliert. Und an diesem Tag wird die Habsucht von ganz vielen Menschen für einen Moment gestillt. Dieser Black Friday läutet die Shoppingwochen vor Weihnachten an. Und Weihnachten ist in unseren Breitengraden dazu ausgelegt, die Konsumgesellschaft wirklich auf Trab zu halten. Weihnachten wird heute aus all den falschen Gründen gefeiert, als Ausdruck von Selbstverliebtheit und Materialismus. Aber das geht weitestgehend am Thema vorbei. Die eigentliche Bedeutung der Geburt Gottes wird übersehen, wird ignoriert, wird verharmlost und aktuell wird es konsequent überschattet mit Schreckensnachrichten. Nun, vor circa 2000 Jahren kam der Schöpfer des Universums, der ewige Gott, als Baby in diese Welt. Ja, der Schöpfer des Universums zog die Menschheit an. Der Herr des Himmels kam, um auf der Erde zu leben. In einer Nacht, wie jeder andere Nacht in Israel, wurde ein Kind geboren. Es war eine Nacht wie jede andere, aber es war eben kein Kind wie jedes andere Kind. Und dieses Kind war der Herr Jesus Christus. Diese Geburt war so gewaltig, dass sie zum Höhepunkt, zum Gipfel, in der Mathematik würde man sagen, zum Scheitelpunkt der Geschichte wurde. Und die gesamte Geschichte vor dieser Geburt, dazu sagen wir vor Christus und seither ist es nach Christus, die Geburt Gottes in menschlicher Gestalt ist der wichtigste Moment in der gesamten Geschichte. Nun, wie beschreibt Lukas dieses wichtige Ereignis? Und dazu wollen wir uns jetzt die ersten 7 Verse vom Lukas-Evangelium anschauen. Lukas nimmt in den ersten 7 Versen ganz, ganz spannende Perspektiven ein. Er beginnt mit der Beschreibung der Geburt Jesu mit einer Perspektive von ganz, ganz weit oben. Und im Laufe der 7 Verse zoomt er Stück für Stück heran. Er beginnt mit einer globalen Perspektive, zoomt dann in die nationale Perspektive heran und bevor er noch weiter heranzoomt, bevor er dann weiter heranzoomt und die persönliche Perspektive einnimmt. Das ist auch unser Fahrplan für die nächsten Minuten. Wir beginnen mit Punkt 1, die globale Perspektive. Lukas, er war Historiker, Evangelist und Arzt und er beginnt im ersten Vers mit: Und es geschah in jenen Tagen. Nun, welche Tage sind hier gemeint? Die Tage von Kapitel 1, Vers 5. Und dort steht: In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Herodes, er saß immer noch auf dem Thron, als Jesus geboren wurde und auch noch eine Weile danach. Nun, was wissen wir von Herodes? Herodes, er war ein gottloser und ein feindseliger Mann. Er lebte mit der Angst, dass ein Kind seinen Thron streitig machen könnte. Er ließ sogar aus dieser Angst heraus alle Babys in der Region abschlachten. Seine Hoffnung war, dass er auf diese grauenhafte Weise einen konkurrierenden König, der geboren worden war, zu beseitigen. Was wissen wir noch von Herodes? Herodes, er war kein Jude. Er war ein Edomiter. Und die Edomiter wurden von den Israeliten sehr verachtet. Sie waren verflucht worden, weil sie Israel und Gott so behandelt hatten. Herodes durfte ein gewisses Maß an Macht in Israel ausüben. Nun, der Kaiser Augustus, von dem wir in Vers 1 lesen, war der römische Kaiser und gab den Nationen und den Provinzen, die unter der Autorität Roms im römischen Reich standen, etwas Freiheit, ihre eigene Regierung zu führen, um die Spannungen ein wenig abzubauen. Das war auch der Grund, warum Herodes immer noch eine gewisse Autorität in Israel hatte. Und welche Tage sind hier noch gemeint? Es waren die Tage, als der Engel Gabriel zu Zacharias und Elisabeth kam. In jenen Tagen, als Gabriel auch zu Maria kam. In jenen Tagen, als Johannes geboren wurde. Es war in jenen Tagen, als Herodes noch am Leben war. Er starb aber kurz nach der Geburt Jesu. Jedoch waren es auch die Tage der römischen Besatzung und die Israeliten mussten die gefürchteten römischen Steuern bezahlen. Die römische Besatzung und die römischen Steuern störten die Juden wirklich sehr, sehr extrem. Sie hassten Rom und die Besatzung, weil die Römer Heiden waren. Sie mochten keine Nichtjuden. Sie waren der Meinung, dass die Heiden außerhalb des Bundes standen. Sie hielten die Heiden für unrein. Ein Jude ging nicht in das Haus eines Heiden, weil er schon durch das Betreten dieses Ortes verunreinigt wurde. Er würde auch nicht vom Geschirr essen, das von Nichtjuden zubereitet wurde, weil es eben unrein war. Wenn er die Grenzen Israels verließ und in ein heidnisches Land reiste, kehrte er zurück und schüttelte den Staub ab, bevor er Israel betrat. So brachte er den heidnischen Schmutz nicht herein und verunreinigte eben das Volk nicht. Sie hatten keine Liebe für die Nichtjuden und sie hatten vor allem keine Liebe zu den Römern. Die Römer hatten viele Götter und ganz viele Götzen. Und für die Juden war diese Tatsache unerträglich. Sie brachten ihre Götzen mit, als sie das Bild Kaisers auf eine Münze prägten. Die Römer glaubten, dass Kaiser ein Gott sei. So sahen sie die Münzen Roms auch als Götzen an. Die Juden hassten diese Ausdrucksform des Götzendienstes. Und die Israeliten verachteten darüber hinaus die römische Steuerpolitik. Sie waren der Meinung, dass die Römer kein Recht hatten, in ihrem Land zu sein und schon gar nicht, dass sie das Recht hatten, von ihnen Steuern zu verlangen. Und am meisten hassten die Israeliten die Juden, die Steuergelder für irgendeinen Einlass gefordert haben. Sie waren die Ausgestoßenen und die schlimmsten Verräter. Ihr erinnert euch bestimmt an mindestens zwei Namen. Beispielsweise war es Matthäus oder auch Zachäus. Und wenn jemand einen wirklich als Ausgestoßenen bezeichnen wollte, nannte er ihn eben einen Steuereintreiber. Und in diesen Tagen hinein erging ein Befehl. Es war ein kaiserlicher Erlass. Dieser Erlass kam vom Kaiser direkt aus Rom und wurde ins ferne Judäa getragen. Und wie wir gleich noch sehen werden, hatte dieser Erlass ganz, ganz entscheidende Auswirkungen auf die Geburt Jesu Christi. Dieses Edikt, das aus Rom kam, wurde von dem regierenden Kaiser Augustus erlassen. Seine Herrschaft dauerte bis etwa 14 nach Christus an und 45 Jahre lang war dieser Mann der uneingeschränkte Herrscher des Römischen Reiches. Er hatte tatsächlich sehr, sehr große Fähigkeiten im militärischen, im politischen und bei sozialen Angelegenheiten. Er beendete beispielsweise die Bürgerkriege. Er dehnte das Römische Reich vom Westen Europas bis tief in den Nahen Osten aus und er beherrschte damit die gesamt damals bewohnte Welt. Also zumindest die den Menschen bekannt war. Er führte den römischen Frieden ein. Und genau zu dieser Zeit, als ein falscher Retter der Welt ganz, ganz oben auf dem Thron war und auch seiner eigenen Herrlichkeit saß, wurde der wahre Retter der Welt im Verborgenen geboren. Der falsche Retter war überall bekannt und lebte mit all den Privilegien und dem Ruhm. Der wahre Erlöser wurde ohne Ehre und ohne Privilegien in ganz bescheidener Dunkelheit geboren. Der falsche Erlöser saß auf der höchsten Spitze des höchsten Throns in der herrschenden Stadt Rom. Der wahre Erlöser wurde in dem bescheidenen, unscheinbaren Dorf Bethlehem geboren. Der falsche Erlöser machte deutlich, wer er war. Und der wahre Erlöser, der konnte noch nicht einmal sprechen. Der gottlose Herrscher war aber im Rettungsplan Gottes ganz, ganz entscheidend beteiligt. Kaiser Augustus ahnte nicht, dass der Geist Gottes ihn dazu bewegte, genau das zu tun, was er letztendlich auch tat. Und zwar pünktlich und nach Plan, um genau das Ergebnis zu erzielen, was Gott wollte. Es gab nur ein paar Tage, in denen Josef und Maria in Bethlehem sein mussten. Und ja, welche Tage waren es? Und zwar genau zu dem Zeitpunkt der Geburt des Kindes. Also Gott wusste ganz genau, wann dieser Moment war, wann dieser Tag war. Und er wusste, wann sie dort sein mussten. Gott hatte geplant, dass dies unter der Autorität und der Macht eines Kaisers geschehen sollte. Ein Kaiser, der weit entfernt von dem kleinen Dorf Bethlehem war. Ein Kaiser, der Gottes Wort und Gottes Absichten auch noch nicht mal kannte. Aber dennoch war er ein Hauptmitwirkender bei der Erfüllung der Prophezeiung. Das zeigt die mächtige, unbegreifliche Vorsehungskraft des allmächtigen Gottes. Und jetzt schauen wir uns noch sein Edikt an. Die Volkszählung sollte auf der gesamten bewohnten Erde durchgeführt werden. Die ganze bewohnte Erde ist eine andere Bezeichnung für die ganze bekannte Welt. Das heißt, das gesamte Römische Reich, das in diesem Gebiet die ganze bekannte Welt umfasste. Es war eine Volkszählung oder auch eine Registrierung. Dies geschah aufgrund zweierlei Sachen. Zum einen wollten die Römer wissen, wer die jungen Männer im wehrfähigen Alter waren, aber die Juden waren davon ausgenommen. Der Kaiser Augustus hatte einigen dieser Nationen und ihren Eigenheiten und religiösen Überzeugungen ein wenig nachgegeben. So waren die Juden davon befreit, militärische Kräfte für Rom zu stellen. Die erste Volkszählung diente eben nicht diesem Zweck. Wir wissen aber, wozu es diente, denn Josef und Maria waren daran beteiligt. Es ging um die Registrierung einer Volkszählung zum Zwecke der Besteuerung. Das war der zweite Grund, warum sie eine Volkszählung durchführten. Sie sollten hingehen und ihren Namen, ihren Beruf, ihren Besitz und ihre Familie bei der römischen Steuerbehörde zum Zweck der Besteuerung eintragen lassen. Und diese sollte überall in der gesamten römischen Welt geschehen. Diese Volkszählung wird in Vers 2 die erste Volkszählung genannt. Das ist wichtig, weil Kaiser Augustus nicht nur eine Volkszählung anordnete, sondern eine ganze Reihe von Volkszählungen, die offenbar in Abständen von 14 Jahren stattfanden. Und man kann tatsächlich diese Volkszählung, die eben in diesen 14 Jahren Abstand waren, bis zum Jahr 270 nach Christus nachverfolgen. Und die Juden hassten aber diese Volkszählung. Es war ihnen fremd. Es war eine heidnische Sache. Es drängte sich auf unangenehme Weise in ihr Leben ein. Sie wollten nichts damit zu tun haben. Aber Gott war am Werk. Gott nimmt heidnische Könige, heidnische Herrscher und benutzt sie als seine eigenen Diener für seine eigenen Zwecke. Nun, wann war die erste Volkszählung? Sie wurde durchgeführt, als ein Mann namens Kyrenius Statthalter war in Syrien. Syrien wiederum ist das große Gebiet, in dem Judäa lag. Und über dieses Gebiet hatte dieser Mann eine gewisse Verantwortung. Statthalter ist ein Wort wie Herrscher, also eine Person mit Autorität. Nun, ja, warum erzählt uns der Lukas dies? Lukas möchte uns helfen, den Zeitpunkt der Geburt Christi zu bestimmen. Augustus erließ laut einiger Aufzeichnungen im Jahr 8 vor Christus den Befehl. Judäa allerdings hielt sich aber erst circa 4 Jahre später daran. Warum sollten Josef und Maria mitten im Winter nach Bethlehem hinuntergehen, irgendwann in der zweiten Jahreshälfte, wenn es kalt und regnerisch sein könnte? Warum sollte sie im 9. Monat schwanger auf einem Maultier reiten und diese 135 bis ungefähr 145 Kilometer hinauf nach Bethlehem gehen? Das haben sie nur gemacht, weil es eben eine Frist gab. Es muss ein Punkt erreicht worden sein, an dem der Kaiser eine Frist gesetzt hatte. Andernfalls wäre es vernünftig gewesen, zu warten, natürlich, bis das Kind auf die Welt gekommen ist. Und die mangelnde Bereitschaft Israels, sich dem Befehl zu beugen, hat eben genau diese Extremsituation ausgelöst. In Vers 3 heißt es, und das ist eben der ganz springende Punkt, und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Und genau das ist der Hintergrund. Es gibt keinen anderen Grund, warum sie zu einer solchen Zeit reisen sollten. Ja, normalerweise ließen die Römer die Menschen an ihren eigenen Wohnort registrieren. Sie zwangen sie nicht, in die ursprünglichen Heimatländer zurückzukehren. Das muss ein jüdischer Brauch gewesen sein oder etwas, das Herodes verlangte. Und die Juden legten großen Wert auf ihre Abstammung. Als sie in das Land Kanaan kamen, war das ganze Land Kanaan in Stammesgebieten aufgeteilt und jeder Stamm hatte sein eigenes Gebiet. Und innerhalb dieser Stammesgebiete gab es Städte und Dörfer, die bestimmten Familien gehörten. Und im Laufe der Jahre waren diese Familien mit diesen Dörfern verbunden und besaßen das Land. Und so gingen sie zurück in ihre Stammesgebiete, zurück in das Heimatgebiet ihrer Familie, zurück in das Dorf ihres Vaters. Dort ließen sie sich registrieren. Maria bringt Jesus in Bethlehem zur Welt. Und das aufgrund eines Befehls eines heidischen, gottlosen Herrschers, der keine Ahnung von irgendeinem Wort eines hebräischen Propheten oder von dessen Bedeutung hatte. Und auf diese Weise kontrollierte Gott die für die Geburt Christi entscheidenden Weltereignisse. Damit wurde alles in Bewegung gesetzt, was für das kleine und junge Paar körperlich eine elende Reise gewesen sein muss. Dabei waren sie weit weg von zu Hause, weit weg von ihrer Mutter und Familie, weit weg von allen, die sie kannten und liebten und sich um sie sorgten. Maria und Josef mussten diesen Weg gehen, um sozusagen auf der Straße an einem kleinen Ort ein Kind zu bekommen. Und wir dürfen nicht vergessen, sie war 13 oder 14 Jahre alt und der Mann, also Josef, er war etwa 15 Jahre alt. Aber es war unumgänglich, sie hatten einfach keine Wahl und sie mussten gehen, diesen langen und beschwerlichen Weg. Im Reich Gottes gibt es einfach keine zufälligen Ereignisse. Hätte Kaiser Augustus seine Entscheidung 3 Monate früher oder 3 Monate später oder vielleicht eine Woche früher oder eine Woche später getroffen, wäre Jesus eben nicht in Bethlehem geboren. Aber er wurde in Bethlehem geboren und Gott wusste, wie lange es dauern würde, bis die Anmeldeverfahren in Gang kamen. Gott wusste, wie lange Herodes sich dagegen wehren würde. Gott wusste, wie lange das kleine Paar brauchen würde, um diese etwa 140 Kilometer im Winter zurückzulegen. Gott wusste ganz genau, wie lange das alles dauern würde. Und jedes einzelne Detail lag in der Hand des allmächtigen Gottes. Und Gott lenkt noch immer die Geschichte und hält noch immer jeden König und jeden Herrscher und Politiker in seiner Hand für seine eigenen Zwecke. Ja, auch wenn wir in diesen Tagen viele Entscheidungen der aktuell Herrschenden, ich sag mal ganz vorsichtig, nicht nachvollziehen können, so dürfen wir doch getrost wissen, dass Gott sie lenkt und Gott nichts aus dem Ruder läuft. Gott hatte damals das Weltgeschehen fest im Blick und hat es heute immer noch. Und genau deswegen lautet auch meine Predigt, Gott hat alles im Blick. Nun zoomen wir ein wenig hinein und blicken in die Nation. Das ist der zweite Punkt meiner Predigt, die nationale Perspektive. Lukas wendet sich nun vom Weltgeschehen dem Land Israel zu. Und so sagt er in den Versen 4 und 5, und auch Josef zog hinauf nach Galiläa, oder wörtlich aus der Stadt Nazareth, wo sie lebten, nach Judäa, das ist der untere Teil Israels, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Und er ging dorthin, weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Diese Zeilen richten jetzt unseren Blick auf die Nation. Wir sind nicht mehr im Römischen Reich, wir sind weg von Quirinius und Kaiser Augustus. Wir sprechen jetzt über Galiläa, Nazareth, Judäa und die Stadt Davids, Bethlehem. Die Nation Israel ist mit der Heiligen Schrift ganz, ganz eng verbunden. Gott gab den Juden die Heilige Schrift und die Heilige Schrift war sehr, sehr genau, wo der Messias geboren werden sollte. Es gab nämlich einen Propheten. Und ihr wisst sicherlich, wen ich meine, den Micha. Und in seiner Prophezeiung, Micha Kapitel 5, Vers 2, lesen wir, du aber Bethlehem Ephrata. Und wenn wir dann zurückgehen zu 1. Mose 35, Vers 19, stellen wir fest, dass dieses Dorf ursprünglich Ephrata genannt wurde. Und später wurde es als Bethlehem bekannt. Und so bringt der Prophet diese zwei Benennungen zusammen, Bethlehem, Ephrata. Und er sagt, du bist klein unter den Stämmen von Juda. Oder man kann auch übersetzen, zu klein, um zu den Stämmen von Juda zu gehören. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, das zu übersetzen. Gemeint ist, dass Bethlehem sehr, sehr unbedeutend war. Es war immer ein sehr kleiner Ort gewesen. Aber aus dir, sagt Micha 5, Vers 2, wird einer für mich hervorgehen, der Herrscher in Israel sein wird. Du wirst ein Herrscher gebären, Bethlehem. Es kann nicht David gewesen sein, von dem Micha hier spricht, auch wenn David dort geboren wurde. Denn David wurde 300 Jahre vorher geboren. David wurde 1000 Jahre vor dem Messias geboren. Und jetzt ein kleines Rechenbeispiel oder das im Kopf einmal berechnen, geht relativ einfach. 300, 700, das heißt, Micha spricht 700 Jahre vor der Geburt des Messias. Und er sagt, einer wird für mich ausziehen, um Herrscher in Israel zu werden. Woher wissen wir, dass es der Messias ist? Weil es in der nächsten Zeile heißt, er geht aus von alters her, von den Tagen der Ewigkeit. In Bethlehem wird ein Herrscher geboren, der schon ewig lebt. Das ist eine sehr konkrete Prophezeiung. Ein ewig existierender wird Herrscher werden und in Bethlehem geboren. Lukas möchte also, dass wir das verstehen. Und interessanterweise erwähnt er nie diese Prophezeiung von Micha. Aber jeder Jude, der auf den Messias wartete, kannte diese Prophezeiung von Micha sehr, sehr genau. Und Matthäus erwähnte sie auch in Matthäus Kapitel 2, sagt Matthäus, es steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem und so weiter. Aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der die Welt regieren wird. Ja, Josef zog von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa. Ja, übrigens, wenn man sich die Karte anschaut, sieht man Galiläa hier oben und Judäa unten. Und man denkt, Galiläa ist oben, auf der Karte ist es oben, aber geografisch gesehen liegt Galiläa deutlich tiefer als Bethlehem. Und tatsächlich liegt Nazareth auf einem Hügel. Und wenn man das Tal oder die Ebene hinabsteigt, beginnt ein ganz langsamer Aufstieg bis auf ca. 780 Höhenmeter, wo Bethlehem liegt, fast auf demselben Hügel wie Jerusalem. Deshalb heißt es hier auch, dass er hinaufstieg. Josef und Maria waren durch ein Land gezogen, das buchstäblich mit Geschichten und Erinnerungen gefüllt war. Erinnerungen, die sie bei der langen Reise möglicherweise auch gehabt haben könnten. Denn sie kannten das Alte Testament. Sie gingen an Silo beispielsweise vorbei, wo Hanna vor den Herrn trat, um für ein Kind zu beten. Dann kam sie an Gilgal vorbei, wo ihr Sohn Samuel saß, um Israel zu richten. Ja, vielleicht gingen sie durch das Tal von Baca, das der Psalmist besungen hatte. Vielleicht führte der Weg an Bethlehem vorbei mit all seinen Erinnerungen und an Rama, wo Rahel ihre Kinder beweinte und sich nicht trösten hat lassen. Und dann sind sie ein wenig hinaufgestiegen nach Gibeon, wo der Herr Salomo erschienen ist. Und schließlich würden sie die große Hauptstadt Jerusalem erreichen und durch Jerusalem eben hindurchgehen, über den Berg Moria, über die Spitze des Berges, auf dem Jerusalem liegt. Und etwa 10 Kilometer weiter kamen sie in das Dorf Bethlehem. Bethlehem, die Stadt von Ruth und Boas. Bethlehem, der Ort, an dem Jakobs erste Liebe Rahel starb und begraben wurde. Aber Bethlehem war vor allem die Stadt, in der David geboren wurde. David, der größte König, den Israel je gekannt hatte. David, der große Vorfahre des Königtums, aus dessen Same schließlich der Messias gekommen ist. Und Gott hat das perfekt geplant, dass der Messias, ein Sohn Davids, zum richtigen Zeitpunkt in der Stadt Davids geboren wurde. So hat es der Prophet gesagt. Um diese Prophezeiung zu erfüllen, musste eben das Paar dort sein. Und Gott sorgte auch dafür, dass sie eben genau dort waren. Und in Vers 5 heißt es, dass sie sich für die Volkszählung registrieren ließen, zusammen mit Maria, die mit ihm verlobt war und ein Kind erwartete. Für einen 15-Jährigen und eine 13-Jährige ist es wirklich eine furchtbare Sache, unter solchen Umständen eine solche Reise zu unternehmen. Es musste darüber hinaus schwierig gewesen sein, ihrer Mutter und ihrem Vater zu erklären, wie ein 13-jähriges Mädchen plötzlich schwanger wird, das noch nie eine Beziehung zu einem Mann hatte. Und alle haben den Verdacht, dass sie lügt. Es war schon für ihre Eltern schwer genug gewesen, das zu verstehen, ganz zu schweigen von Fremden oder eben auch von Außenstehenden. Man kann sich das Gerede nur vorstellen, den es gegeben haben muss. Sie musste eine gewisse Scham ertragen. Ja, und vielleicht ging Maria für diese 3 Monate zu Elisabeth nicht nur, um mit jemandem in Kontakt zu treten, der ein Empfängniswunder verstehen würde. Elisabeth hatte ja auch in einem hohen Alter Johannes empfangen. Sie ging vielleicht auch, um aus dieser Umgebung zu entfliehen, in der sie wegen ihrer Schwangerschaft so viel mögliche Schande ausgesetzt war. Ja, es war also eine erzwungene Reise nach Bethlehem notwendig, damit sich das Wort Gottes erfüllen konnte. Bethlehem war der Ort, weil dort seine Abstimmung war. Das war der Ort, an dem sie sein mussten, weil es die Heimat des großen Königs Davids war. Ja, und vielleicht noch eine kleine Anmerkung hier. Es heißt, dass Maria mit ihm verlobt war. Das ist interessant, denn in Matthäus 1, Vers 24 heißt es, dass sie geheiratet haben. Tatsächlich heißt es, dass Josef aus dem Schlaf aufstand, nachdem der Engel gekommen war und ihm gesagt hatte, dass sie eine Jungfrau war und dass Gott ihr ein Kind geschenkt hatte. Er sollte sie zur Frau nehmen, weil sie rein war. Gott hat Jesus in Marias Bauch gelegt. Dies war ein göttliches Wunder. Als er aus dem Schlaf erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er nahm sie zur Frau und behielt sie als Jungfrau, bis eben Jesus zur Welt kam. Und das bedeutet, dass es scheinbar eine Hochzeitszeremonie gab. Es scheint so, dass er sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich geheiratet hat. Das hatte sicherlich auch viele Fragen aus dem Weg geräumt und Josef konnte sie als seine Frau vorstellen. Und er musste nicht sagen, das ist meine Verlobte, die ein Kind erwartet. Durch Josefs Handeln zeigte er Maria seine Liebe zu ihr und er bewies auch seine Liebe zu Gott. Aber was Lukas uns hier erzählt, ist recht interessant, denn bei Matthäus wird die Ehe erwähnt und hier heißt es wörtlich, die mit ihm verlobt war. Lukas macht das Bild vollständig. In Matthäus 1, Vers 25 heißt es, dass er sie zur Frau nahm und dass er sie als Jungfrau behielt, bis das Kind geboren war. Und Lukas sagt uns, dass sie sich auch so verhielten, als wären sie eben nur verlobt, bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus geboren wurde. Ja, Gott hat alles im Blick und führte zur rechten Zeit alles in der Weise, dass die alttestamentliche Prophetie in Erfüllung ging. Damals wussten die Juden, dass ein Messias kommt und dass er in Bethlehem zur Welt kommt. Ja, sie haben auf den Messias gewartet. Auch uns hat Gott Prophetien in seinem Wort mitgegeben, die bisher eben noch nicht eingetreten sind, aber genauso sicher wie damals in Erfüllung gehen werden. Dazu gehören die Entrückung, die Drangsalszeit, das Auftreten des Antichristen, der Tag des Herrn, die Wiederkunft Jesu, das tausendjährige Friedensreich, Satans letzte Rebellion und der ewige Zustand. Und ich nehme das letzte einmal heraus, der ewige Zustand, und lese Offenbarung 21, Vers 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn dieses Wort sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Grollen befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und Richard Mayu und John MacArthur schreiben dazu: Gott wird alles ganz sicher neu machen. Negative Folgen, die sich aus der Sünde ergeben haben, wie Tod, Verfall und der Fluch, werden entfernt. Aber die Grundlagen der durch die Schöpfung entstandenen Umwelt werden wiederhergestellt werden. Stellen wie Jesaja 11 oder 8 oder Römer Kapitel 8 sowie Offenbarung 21 bestätigen, dass zu Gottes Plänen für die Zukunft auch materielle Wirklichkeit gehören. Sie sprechen von einer wiederhergestellten Erde und greifbaren Dingen wie Nationen, Königen, von Wirtschaft, von Landwirtschaft, dem Tierreich und auch sozialen oder politischen Fragen. Diese Dinge werden mit dem Beginn des Reiches Christi nicht ausradiert, sondern wiederhergestellt werden. Und ja, darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen, weil wir wissen, dass das eben ganz, ganz sicher in Erfüllung gehen wird. Nun zoomt Lukas ganz, ganz, ganz nah heran. Er nimmt die persönliche Perspektive ein. Und so lautet auch unser dritter und letzter Punkt, die persönliche Perspektive. Und hier liegt auch der Schwerpunkt dieser Geschichte. Der Fokus von Lukas liegt jetzt nicht auf dem Weltgeschehen und auch nicht auf dem nationalen Geschehen. Er beschreibt die ganz persönlichen Umstände. Und es geschah in Vers 6, während sie dort waren. Nun, wo waren sie? In Bethlehem. Aber wo in Bethlehem? Das wissen wir leider nicht. Wir wissen auch nicht, wie lange sie dort waren. Vielleicht waren es einige Tage, vielleicht waren es 4 Tage, 5 Tage, 7 Tage. Wir wissen es nicht. Aber am Ende von Vers 7 heißt es, es war kein Platz für sie in der Herberge. Wenn es in den Tagen zuvor Platz in der Herberge gegeben hätte, hätten sie ganz bestimmt niemand herausgeworfen, als sie das Kind zur Welt bringen wollte. Tatsache ist, dass sie dort, wo sie bei der Geburt des Kindes waren, auch eine Zeit lang geblieben sind. Sie waren nur für eine unbestimmte Zeit an einem unbestimmten Ort. Und das sind ganz, ganz einfache Worte, worüber wir jetzt ein wenig nachdenken sollten. Sie waren Obdachlose. Es gab, wie heute auch, bestimmte Unterkünfte für Obdachlose, öffentliche Heime. Die römischen Soldaten und die römischen Staatsbeamten, die die Menschen registrierten, belegten wahrscheinlich die wenigen Gästezimmer, die es in einem winzigen Ort wie Bethlehem gab. Was auch immer an Unterkünften vorhanden war, wurde von den Beamten, den römischen Beamten oder auch den jüdischen Beamten, die die ganze Sache leiteten, in Anspruch genommen. Sie waren also da und die Tage bis zur Geburt waren gezählt. Wie viele Monate waren rum? 9 Monate. Um die Einzelheiten wird nichts gesagt. Wirklich überhaupt gar nichts. Es steht hier nur, und sie, Vers 7, gebar. Das ist alles, was hier steht. Ich kann mir vorstellen, dass Josef von Neugierde fast außer sich war. Er wusste, dass Maria den Sohn Gottes auf die Welt bringt. Die beiden hatten sicherlich irgendwelche Vorstellungen, wie dieses Kind sein könnte. Vielleicht hielt er ihre Hand während der langen, stillen Nacht ihrer Wehen. Vielleicht strich er ihr mit einem kühlen Tuch über die Stirn. Vielleicht spricht er seiner lieben jungen Frau Trost zu, während sie möglicherweise stundenlang in den Wehen liegt. Und das an einem Ort, an dem es maximal ungemütlich ist. Keine Ärzte, keine Krankenschwestern, keine Mutter. Jedes Mädchen würde sich seine Mutter dort wünschen. Keine Familie, nur eine 13-Jährige und ein 15-Jähriger. Nur ein Ehemann im Teenageralter als Helfer. Und schließlich, auf dem Höhepunkt der Wehen, kommt Gottes Sohn hervor. Und er schrie den Schrei seines Lebens. In der Fülle der Zeit sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau. Galater 4, Vers 4. Immanuel, den Gott der Ewigkeit, der in Zeit und Raum eingetreten ist. Der Herr der Schöpfung, der Herr der Allgegenwart, war auf einen kleinen Körper beschränkt, der etwa vielleicht 3 Kilogramm wog und vielleicht 50 Zentimeter lang war. Dieses kleine Leben kam in die Arme des jungen Vaters und keiner von ihnen konnte ergründen, was da eigentlich vor sich ging. Und ein Engel hatte es ihnen gesagt und alle um sie herum hatten zu diesem Zeitpunkt absolut keine Ahnung, was da eigentlich passiert ist. Und Lukas ist es wichtig, seinem Leser zu sagen, dass sie ihren erstgeborenen Sohn zur Welt brachte. Und das ist extrem wichtig. Als erstgeborener Sohn hatte er das vorrangige Recht auf das Familienerbe. Josef hatte alles als Handwerker und Zimmermann wahrscheinlich nicht viel, was er ihnen hinterlassen könnte. Maria hatte, soweit wir wissen, kein großes Vermögen, das sie ihm hinterlassen konnte. Aber was sie hatten, war das Recht auf den Thron von Israel. In Israel hatte es schon ganz lange keinen König mehr gegeben. Die Babylonier hatten das Land verwüstet und auf sie folgten die Medo-Perser und anschließend kamen die Griechen und auf sie folgten dann eben die Römer. Und irgendjemand herrschte immer in Israel, aber es waren eben nicht die königlichen Linien oder die königliche Linie Davids. Aber die königliche Linie war immer noch da und sie war da im Leben von Josef und im Leben von Maria. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie gaben Jesus das Recht weiter, auf dem Thron Davids zu herrschen. Er war der Erstgeborene und im Alten Testament wird sehr, sehr viel über dieses Erstgeburtsrecht berichtet und wie wichtig dieses Recht war. Es gibt in unserem Text noch ein sehr, sehr interessantes Detail. Sie wickelte ihn in Tücher. Nun, warum steht das da? Die Antwort ist tatsächlich recht einfach, weil das normal war. Das war Routine. Dies ist eine Geburt wie jede andere eben auch. Und eine jüdische Mutter hat das typischerweise gemacht, sie wickelte sie in Tüchern. Man kann auch übersetzen, sie wickelte ihn ein. Der Punkt ist, dass sie das Baby wie jedes andere Kind oder wie jedes andere Baby behandelte. Jesus ist ein ganz normales, kleines Baby. Es ist ein Baby wie jedes andere Baby auch. Körperlich sah es aus wie jedes andere Kind. Körperlich wurde Jesus behandelt wie jedes andere Kind. Jesus bekam kein königliches Gewand oder irgendwelche ausgefallenen Kleidung. Er kam nicht mit einem kleinen Heiligenschein über seinen Kopf auf die Welt. Er kam heraus wie jedes andere Kind auch, auf genau dieselbe Weise. Und natürlich haben Josef und Maria den kleinen Jungen, während sie ihn fest und warm einwickelten und ihn herzten und geküsst und während Maria ihn stillte, sehr, sehr doll geherzt. Und dann heißt es interessanterweise, und sie legten ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Und Krippe bedeutet in dem Fall Futterkrippe. In der Bibel steht nirgendwo, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. Die Bibel benutzt das Wort Stall nicht. Auch nicht, dass er in einer Höhle geboren wurde. Es heißt nur, dass er in eine Krippe gelegt wurde. Daraus können wir ableiten, dass es ein Stall war. Denn die Futterkrippe ist ein Futtertrog für die Tiere und es heißt, dass in der Herberge kein Platz für sie war. Damals gab es an so gut wie jedem Haus eine angrenzende Einrichtung für die Tiere. Die Tiere haben sie damals beispielsweise bei den Reisen dabei gehabt. Und das Transportmittel der damaligen Zeit waren eben die Tiere. Auf den Tieren transportierten sie Waren. Ein Handelsreisender hatte ein Lasttier, um seine Waren eben auch zu transportieren. Reisende Familien hatten auch ein Lasttier, um eben die Frauen und Kinder zu transportieren. Und so gab es neben jeder Unterkunft auch einen Platz für die Tiere und eben auch einen Futtertrog. Die Andeutung hier ist, dass es im Gästehaus keinen Platz für sie gab und sie draußen waren. Und hier draußen wurde Jesus in einen Futtertrog gelegt. Weiter unten in Vers 16 wird das noch einmal erwähnt. Als die Hirten schließlich kamen, um das Kind zu sehen, fanden sie es in der Futterkrippe. Das ist ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass es ein Stall war. In der Herberge gab es keinen Platz. Herberge meint ein Gasthaus, einen Ort der Unterkunft. Es bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Herberge, die für die Verpflegung und Unterbringung von Gästen als solche betrieben wird. Es ist ein sehr weit gefasster Begriff. Es ist ein Beherbergungsbetrieb und bezieht sich wahrscheinlich auf einen öffentlichen Unterkunftsort. Wir können uns das eher vielleicht so vorstellen wie so ein Campingplatz. Es war ein sehr einfacher Ort, an den Menschen auf der Durchreise übernachten konnten. Als Jesus in die Welt kam, kam er unter den ungemütlichsten Bedingungen. Stinkend und schmutzig. Aber genau das ist das Wunder der Gnade. Als Jesus herunterkam, hat er keine Abkürzung genommen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, steht in Philipper 2, Vers 8. Jesus erniedrigte sich ganz hinunter, nicht nur in einen stinkenden Stall, sondern um ein Stellvertreter für stinkende Sünder zu werden und den Gestank unserer Schuld an seinem eigenen Leib zu tragen. Er kam hinab zu den Armen, zu den Demütigen, den Niedrigen und den Bösen. Er kam hinunter zum einfachen Volk, um seine herrliche Erlösung zu bringen. Es war also in gewisser Weise passend, dass er in einem stinkenden, übelriechenden Stall geboren wurde. Denn was für Gottes Nase noch viel, viel schlimmer roch und immer noch riecht, als der Geruch von Tieren, war der Geruch von Sündern. Er schickte den Retter ganz hinab in das Leben der Niedrigen. Und das ganze Bild dieser Szene ist eine Metapher für den Gestank der Sünde, den Jesus an seinem eigenen Leib trug. Seine kleinen Tücher, in die er gewickelt wurde, und sein kleiner Körper haben den Geruch aufgenommen. Es war der Geruch von Tieren, der Gestank von Tieren, der Geruch von Feuern, die dort brannten, um die Menschen zu wärmen, der Geruch der Menschen, die sich an diesem Ort tummelten, dem schmutzigsten Ort, den man sich eben irgendwie nur vorstellen kann. Aber er kam den ganzen Weg hinunter in den Gestank der Sünde, um an seinem eigenen Körper unsere Sünden ans Kreuz zu tragen. Und das war ein Bild für die Herablassung Gottes. Er kam den ganzen Weg hinunter in den Geruch eines Stalls, den Geruch eines Sünders wie dich und wie mich. Die Menschen hatten damals keinen Platz für ihn. Und heute haben ganz viele Menschen immer noch keinen Platz für ihn. Johannes sagt in Johannes 1, 10 bis 13, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jesus kam für die Sünder. Er kam den ganzen Weg hinunter, um an seinem eigenen Leib die elende, böse und zerstörende Sünde zu tragen, die an jedem Einzelnen von uns anhaftet. Der stinkende Stall war einfach eine wirklich gute Metapher für die Sünde und ihre Erbärmlichkeit. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott heilig ist. Das bedeutet, dass er rein und vollkommen ist. Niemals redet oder handelt Gott verkehrt. Dieser heilige Gott möchte dir und mir ein neues und ein ewiges Leben schenken. Doch die Sünde trennt uns von Gott. Etwas Böses zu denken, zu sagen oder zu tun ist Sünde. Den Regeln, die Gott in der Bibel aufgestellt hat, nicht zu gehorchen, ist Sünde. Ja, und noch viel schlimmer, jeder von uns hat schon von der Geburt an eine sündige Natur. Und genau darum fällt es uns auch so leicht, Gott ungehorsam zu sein. Und es fällt uns so schwer, Gott gehorsam zu sein. Gott kann in seiner Nähe keine Sünde zulassen. Und ja, noch viel schlimmer, Gott sagt, dass Sünde bestraft werden muss. Die furchtbare Strafe der Sünde ist die ewige Trennung von Gott. Wir selber können gar nichts tun, um unsere Sünden loszuwerden. Wir sind völlig abhängig von einer Hilfe. Und wir können niemals so gut sein, um Gott zu gefallen. Wie ich es schon erwähnt habe, hatte Gott lange bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, genau diesen Plan gehabt. Jesus wurde als Kind geboren und wuchs wie wir auf. Allerdings ohne Sünde. Gottes Plan war es, unsere Sünden auf seinen unschuldigen Sohn zu legen. Jesus gab freiwillig sein Leben und starb am Kreuz, um unsere Sünden wegzunehmen. Er starb, damit wir leben können. Der stellvertretende Tod von Jesus ist völlig ausreichend. Und in Gottes großer Macht weckte er Jesus am dritten Tag von den Toten auf. Jesus lebt jetzt im Himmel und lädt dich ganz persönlich ein, Buße zu tun. Gott blickt heute ganz persönlich auf dich und möchte dir deine Schuld vergeben. Buße tun heißt anzuerkennen, dass du ein Sünder bist, dass ich ein Sünder bin und Rettung benötigen. Jesus will dir all deine Sünden vergeben und dir ein ewiges Leben schenken. Dir ganz, ganz persönlich. Nun, wer bekommt dieses einzigartige Geschenk? Johannes 3, Vers 16. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Glauben bedeutet, du wendest dich an den Herrn Jesus und vertraust ganz fest darauf, dass er dir vergibt und ewiges Leben schenkt. Gleichzeitig willst du mit den falschen Dingen Schluss machen und bittest Gott, dir dabei zu helfen. Jesus wird dir vergeben und dir ein neues und ewiges Leben schenken. Das hat er versprochen. Nun, ich möchte zusammenfassen. Wir kommen zum Ende und ja, fassen zusammen. Es ist ein großes Privileg zu wissen, warum wir Weihnachten feiern. Lukas berichtet uns von diesem wichtigen Ereignis. Und Lukas beginnt den Bericht von Jesu Geburt mit einer globalen Perspektive und zeigt auf, dass Gott die großen Könige und Machthaber der Welt beherrscht. Und als nächstes beschreibt Lukas die nationale Situation und die damit einhergehende Erfüllung der Aussagen eines hebräischen Propheten, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Und zu guter Letzt beschreibt Lukas die persönlichen Umstände der Geburt Jesu, die von Niedrigkeit sprechen. Jesus erfüllt die Prophezeiungen der Heiligen Schrift und kommt zu den Sündern auf die Erde. Ja, zuerst erfahren wir, welche Rolle die große Welt dabei spielte, dann die Welt, die Gott in einzigartiger Weise für das Volk Israel geschaffen hat, und dann die ganz besonderen Umstände des Paares in Bethlehem und die Geburt des Kindes. Und so hatte Gott alles im Blick. Auch heute noch hat Gott alles im Blick. Er führt das ganze Weltgeschehen. Er lenkt auch bei uns hier in Deutschland alle Entscheider. Lukas erinnert uns heute, dass Gott auch alle anderen Prophezeiungen ganz, ganz sicher erfüllen wird. Und auch dich persönlich hat Gott im Blick. Gott hat durch Jesus Christus den Weg für dich persönlich freigemacht. Zu ihm hin. Durch Jesus Christus möchte er dir deine Schuld vergeben. Es liegt an dir, ob du deine Sündhaftigkeit anerkennst oder eben nicht. Gott möchte Herr über dein Leben sein. Bitte Gott um Vergebung deiner Schuld, so wird er dich erretten und du darfst ihn dann anbeten und preisen. Amen.